Finanzkriminalität tut es schon wieder. Ein Datenpaket mit 4000 verschiedenen Kryptoanlegern, dass Daten von Bitcoin.de angefragt worden sind von dem Amt, von dem LBF.
Also warum ausgerechnet Bitcoin.de ist im Endeffekt die Frage.
Diese Gesetzesgrundlage wird jetzt eben auch verwendet mit Bitcoin.de. Also man weiß in der Szene, da gibt es noch mehr, weit mehr.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht und eine wichtige Info. Diese Folge des Kryptonerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Und wie ihr merkt, diese Woche wieder eine Experts-Folge. Und das hat einen sehr, sehr guten Grund, weil das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität tut es schon wieder. Ja, also sind über 4000 Kryptoanleger im Visier der Behörde. Und ich habe mir gedacht, das Thema kocht gerade bei verschiedenen Medien hoch und warum nicht einfach mal drüber sprechen, dann haben die Leute es einfacher und müssen nichts lesen. Und genau dafür habe ich mir gedacht, lade ich mir wie immer unseren Haus- und Hof-Krypto-Steuerexperten ein, Werner Hoffmann von Pecuna. Hallo Werner.
Danke für die Einladung, Erik. Ja.
Sehr, sehr gerne. Ja, also wenn das Thema Krypto und Steuer hochkommt, sind wir immer im Austausch und ich habe mir auch mal so die Abrufzahlen unserer Folgen angeschaut und da muss ich sagen, da bist du immer in den Top 5. Also Krypto und Steuer ist immer ein Topic und deswegen gerade jetzt in der aktuellen Zeit mit dem Thema, was aus NRW kommt, was ja nicht das erste Mal der Fall ist, glaube ich, ist es echt spannend für viele Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich lese hier nochmal so ein kurzes Zitat oder einen Auszug aus der Pressemitteilung des LBF. Ich nenne es jetzt nur noch LBF, weil alles so lang auszusprechen ist dann doch ein bisschen zu nervig. Und da hat die Leiterin des LBF NRW, Stefanie Thien, gesagt, der Handel mit Kryptowährung ist keine Randerscheinung mehr und der Markt wächst weiter. Das würde ich mal sagen, das ist das Positivste, was wir da draußen mitbringen können, oder?
Mach auf jeden Fall zustimmen, genau. Ja.
Die Auswertungen zeigen klar, geht es hier weiter. Es geht hier nicht nur um Kleinstbeträge, sondern auch um erhebliche Summen, die beim Handel mit Kryptowährungen erzielt werden. Solche Gewinne sind nicht zu übersehen und müssen in der Steuererklärung angegeben werden. So, um das jetzt mal so ein bisschen einzuordnen, was ist denn da passiert? Wir hatten das Ganze schon mal, dass Daten von Bitcoin.de angefragt worden sind von dem Amt, von dem LBF. Und das war damals, ich glaube, für die Steuerjahre 2015 bis 2017.
Genau, ja.
Und jetzt ist das Ganze nochmal hochgekommen. Sie haben wieder das Gleiche eigentlich auch wieder bei Bitcoin.de angefragt. Das sind ungefähr 4000 Datenpakete oder beziehungsweise ein Datenpaket mit 4000 verschiedenen Kryptoanlegern. Und da handelt es sich jetzt um die Jahre 2019 bis 2022. Und das ist mal so grundsätzlich der Stand der Dinge. Aber hol uns vielleicht nochmal so ein bisschen ab, auch aus der Vergangenheit. Ich meine, du hattest da auch verschiedene Fälle auf dem Tisch. Für die Hörerinnen und Hörer doch gerne mal ein, was ist da passiert?
Ich fange sogar mal noch weiter hinten an, sogar noch vor Krypto.
Ja.
Und zwar das Bundesland NRW ist schon seit meinem Studium dafür bekannt, dass die immer auch ein bisschen unkonventionellere Methoden bei der Suche nach Steuerhinterziehern haben. Die wurden zum Beispiel schon bekannt, dass die Steuer-CDs gekauft haben. Das war auch sehr umstritten aus der Schweiz, aus Liechtenstein. Das war quasi schon so dieselbe Kerngruppe. Das war damals eine Steuerfahndung, auch aus dem Land NRW. Dann ging es irgendwann um diese Cum-Cum-Cum-Ex-Fälle, auch komplexe Steuerhinterziehungsmodelle im Bereich Kapitalertragssteuer. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist das LBF in diesem Zusammenhang gegründet worden, weil wir gesagt haben, okay, das ist Finanzkriminalität ist ein großes Thema und da braucht es einfach mehr wie eine Steuerfahndungsabteilung. Das muss länderübergreifend sein, also erstmal bundesländerübergreifend. Grundsätzlich heißt ja jedes Bundesland seine eigene Steuerverwaltung. Das muss man für Deutschland einheitlich machen, solche komplexen Fälle. Da kann man nicht an Bundeslandsgrenzen Schluss machen und nicht mal richtig an Landes- oder Behördengrenzen. Das heißt, dieses LBF wurde gegründet, um unter anderem direkt enger mit Staatsanwaltschaft, mit Polizei, mit Zoll zusammenzuarbeiten und ist so eine Art Sondereinheit innerhalb der Finanzbehörden, nenne ich es jetzt mal. Ist beim Finanzministerium NRW mit angesiedelt und die spezialisieren sich jetzt auf alles, was da irgendwie in diesem Zusammenhang Finanzkriminalität zu tun hat. Und natürlich ist da oftmals Steuerhinterziehung mit dabei. Deswegen auch der Zusammenhang mit Finanzamt natürlich. Aber es geht auch nicht immer nur um Steuerhinterziehung. Es geht auch oft um Schwarzarbeit, um Geldwäsche, um solche Sachen. Und Steuerhinterziehung ist quasi ein Aspekt, der quasi bei allem irgendwo immer mitläuft. Und die haben sich jetzt auch vor einigen Jahren schon dem ganzen Thema Krypto angetan. Das war diese Sammlung aus 2023, glaube ich, kam das aus. Im Sommer 2023 war das Ganze. Und die machen sich einem relativ neuen Verfahren zu nutzen. Und das nennt sich das Massendatenauskunftsverfahren. Das heißt, eine Plattform, die Daten sammelt, von denen man davon ausgehen kann, dass sie im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung stehen. Und das Gesetz wurde eingeführt im Hinblick auf so Plattformen wie eBay und Airbnb. Das war so der Hintergrund und das waren auch diese ersten Massendatenauskunftsersuchen, die es dann gab im Endeffekt, dass dass Airbnb die Daten der Airbnb-Betreiber rausgeben musste, weil das Finanzamt gesagt hat, niemand gibt seine Airbnb-Gewinne in der Steuer an, das kann so nicht sein. Ja. Das gleiche bei eBay, die Leute sind hier quasi gewerblich tätig, handeln hier mit Neuware, also da geht es jetzt nicht um den, der irgendwie mal sein Gebrauchten was weiß ich was verkauft hat, sondern wirklich Leute, die im großen Stil gewerblich tätig sind, ohne hier irgendwas anzumelden und eBay bietet hier die Plattform und deswegen wurde natürlich mit Einschränkungen wie Umsatzgrenzen, Transaktionsvolumen etc. wurden hier dann Daten verlangt und die müssten diese Plattform dann auch rausgeben und diese Gesetzesgrundlage wird jetzt eben auch verwendet mit Bitcoin.de, das war auch im ersten Mal ein relativ langes Verfahren, was ich so hintenrum mitbekommen habe, das stand nicht so in der Pressemitteilung, dass Bitcoin.de sich da natürlich auch nicht drum gestritten hat und gesagt, so natürlich, hier sind alle unsere Kundendaten, sondern die haben schon gesagt, so Moment mal, ihr könnt ja nicht alle Leute, die in Krypto investieren, unter Generalverdacht stellen, weil das geht schließlich auch nicht. Und da gab es dann eben bestimmte Einschränkungen, diese Einschränkungen auf die Jahre, die Einschränkungen auf bestimmte Umsatzvolumen etc. Und dann wurden da eben auch nur so Sammeldaten, nenne ich es mal, rausgegeben, also so kumulierte Datensätze. Bei diesem Datenanspruch sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Der ist deutlich detaillierter, weil man eben mit dem ersten begründen konnte, oh doch, da ist einiges, was in der Steuer vergessen wurde. Und deswegen geht es jetzt auch um Daten, um konkrete Transaktionsdaten, um Ein-Auszahlungsdaten. Das heißt, es gibt auch diesen nächsten Schritt. Die arbeiten auch mit Chainalysis zusammen. Das stand in der Pressemitteilung mit drin. Die da zum Teil Auswertungen machen, was passiert mit diesen Assets danach. Also das wird auch noch nachverfolgt. Also kann man nur sagen, okay, ich habe die auf Bitcoin.de verkauft und dann aber nichts mehr gemacht, sondern nee, die verwenden wirklich On-Chain-Analyse-Tools, haben da eine Firma beauftragt, eben mit Chainalysis, die auf dieses Thema spezialisiert ist, die dann auch On-Chain die Daten noch weiter verfolgt hat, um zu sehen, geht das noch weiter, was ist da danach passiert, mit welchen Umsätzen können wir da grob rechnen. Alles in allem natürlich heißt noch nicht automatisch, nur wenn man in dieser Tabelle draufsteht, dass man jetzt Steuerhinterziehung gemacht hat. Es kann ja immer noch sein, es gibt ja die Jahresfrist. Es kann ja sein, dass auch alles erklärt wurde und die Daten jetzt nur der Erklärung zugeordnet sein müssen und so weiter. Aber
Genau. Machen wir da vielleicht erstmal einen ganz kurzen Cut. Einerseits habe ich jetzt hieraus mitgenommen, es ist jetzt nicht so, ich kann mich nicht zurücklehnen, weil es ist NRW und man kommt nicht aus NRW, sondern die sammeln die Daten oder erheben die Daten, bekommen die, kuratieren die, werten sie ein Stück weit aus und dann sagen sie, ach guck mal hier, 30% ist NRW und der Rest sind die restlichen 15 Bundesländer und wir geben das weiter. Das ist das, ja, was ich als ersten Punkt soweit
mitnehme. Ja, auf jeden Fall. Okay. Die anderen Bundesländer haben zum Teil auch zentrale Bearbeitungsstellen eingerichtet. Also wir haben zum Beispiel Fälle jetzt aus Berlin zufälligerweise, 2 Stück, die bei uns gelandet sind und da ging es konkret drum, nicht nur der normale Ansprechpartner der Bearbeiter, sondern die haben eine eigene Krypto-Einheit jetzt auch bei Finanzamt Berlin eingerichtet, die sich um diese Fälle kümmert und die eben darauf noch mehr spezialisiert ist und das nicht jeder 0815-Mitarbeiter vom Finanzamt, der vielleicht noch nie einen Krypto-Fall hatte, sich mit solchen Themen beschäftigen muss. Das heißt, auch hier gibt es mittlerweile Spezialisierungen. Ich habe mitbekommen, in Bayern ist irgendwie das Finanzamt Nürnberg da so eine zentrale Ansprechstelle. Also auch hier gibt es Know-how, das aufgebaut wird. Vor ein paar Jahren dachte man immer noch so, ja, die Finanzämter, die kennen sich ja gar nicht aus und was soll die denn groß machen und so weiter. Nee, auch da sind wir jetzt drüber weg. Die schulen ihre Mitarbeiter. Auch ich bin schon angefragt worden, interne Schulungen für Mitarbeiter zu geben. Ich habe auf Seminaren schon mitbekommen, dass Mitarbeiter auch von Steuerbehörden mit dabei waren zum Thema Kryptosteuer. Also es ist eine ganz massive interne Ausbildung, die kaufen sich Tools ein und die sind in der Lage, solche Daten durchaus auszuwerten.
Ja, das ist ja das. Sie sind limitiert in, sagen wir mal, Manpower, die dann auch Ahnung von dem Thema hat, aber das kannst du ja dann dementsprechend hebeln, indem du Tools einkaufst. Das machen sie auch nicht erst seit gestern, kann ich aus Erfahrung sagen, ja. Dementsprechend ist es auf jeden Fall so, man dieses einfache, ach ja, die sind da noch nicht hinterher oder kommen auch nicht schnell hinterher. Ich sag mal, ja, sie werden nicht allen 10 Euro hinterherrennen, ja, und sie werden sich die großen Cases anschauen. Und das ist ja auch gerade das, habe ich jetzt auch daraus verstanden, aus dem, was du ausgeführt hast. Sie gucken sich gewisse Umsatz- beziehungsweise Voluminas an, ja. Das heißt, irgendwas ab 50.000 aufwärts, hatte ich mal gelesen. Stimmt das so? Oder, das
war zumindest für den letzten Datenauszug der Fall. Da ging es um ein Trading-Volumen von 50.000, wobei man auch daran denken muss, man kann auch mit 1.000 Euro ein Trading-Volumen von 50.000 zusammenbekommen.
Ja,
genau. Das geht durchaus. Für diesen konkreten Datensatz wissen wir nicht genau, was die genauen Einschränkungen waren. Da gab es bestimmt wieder irgendwas, weil die nicht auf Blanko einfach sagen können, schickt uns alles. Wir wissen auf jeden Fall, es gibt diese Jahreeinschränkung, dass es nur bis 2022 geht. Da war bestimmt noch irgendeine Anzahl Transaktionen, eine Umsatzgrenze etc. war dabei. Wir wissen, es geht auch nur um 4.000 Fälle, was jetzt eigentlich doch nur relativ überschaubar ist. Aber man kann davon ausgehen, die haben wahrscheinlich die Fälle, die sie davor schon kannten, ausgenommen. Alle, die da schon mal reported wurden. Also es sind höchstwahrscheinlich schon 4.000 neue Namen, die jetzt in dem nächsten Schritt wieder haben. Die jetzt nach und nach kontaktiert werden.
Ja, und aus dem letzten Fall, also warum macht man das weiter? A, weil man jetzt vielleicht auch schon so eine gewisse Routine aufgebaut hat, vielleicht auch Ablaufverfahren hat, wo man sagt, wir haben jetzt ein paar Sachen verstanden, standardisiert, daran gelernt und sind wahrscheinlich jetzt in der Auswertung neuerer Fälle auch effizienter und schneller. Und natürlich, es sind auch ungefähr 7,5 Millionen an Nachforderungen daraus entstanden, ja, also an Steuerzufluss. Und dementsprechend war das wahrscheinlich auch ganz vorteilhaft, ja. Also man hat nicht nur quasi die Übung gemacht, sondern hat daraus auch was rausbekommen, ja, für den Start. Und dementsprechend wird man sich das jetzt breiter anschauen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich gehe auch fest davon aus. Also mich hat es fast ein bisschen gewundert. Ich hätte sogar mehr vermutet, weil ein Thema ist ja auch immer die Abschreckungswirkung. Also die sagen jetzt die Zahl von 4.000, aber wir wissen nicht ganz genau, wer auf diesen Listen draufsteht. Also ich habe auch einen Bitcoin.de-Account. Vielleicht stehe ich auch mit drauf.
Ja,
wer
weiß.
Aber der ein oder andere, der vielleicht auch nicht draufsteht, kommt aber trotzdem kalte Füße und geht zur Selbstanzeige. Da gucken wir bestimmt auch noch später drauf,
was
nächstes passiert. Aber es geht durchaus darum, auch diese Selbstanzeigen auszulösen, den Leuten zu zeigen, hey, wenn ihr Krypto macht, jetzt ist die Zeit, hier klarzukommen, weil Zum einen, wir bekommen Daten, Aktivdaten, wir holen uns die Daten und wir werden ja bestimmt noch drüber, wie es die nächsten Jahre so weitergeht, sprechen. Auch da ändert sich was und die bekommen auch demnächst automatisch die Daten.
Ja, genau. Und da kann man auch nur sagen, es ist halt unheimlich wichtig und wir betonen das eigentlich in jeder Folge, in jedem Webinar, in allen Themen. Leute, kümmert euch frühzeitig drum. Wenn ihr den Anfang dieser Folge gehört habt, dann werdet ihr auch unseren Partner Cointracking da auch mit wahrgenommen haben. Und da ist einfach so, nutzt Tools, die euch das Leben leichter machen. Mit unserem Link, wenn ihr unsere Arbeit hier so ein Stück weit unterstützen wollt, bekommt ihr noch 10%, egal ob ihr neu oder Bestandskunde seid, und macht euch da einfach das Leben einfacher. Ja, nochmal kleiner Service-Hinweis hier an der Stelle. Aber lasst vielleicht nochmal so ein Stück weit zurückgehen, und was ist überhaupt so ein Sammelauskunftsersuchen? Also du hast eben gerade schon erzählt, eBay und Airbnb war so ein bisschen die Grundlage, worauf das Ganze jetzt fußt. Also es war nichts Kryptospezifisches, ja. Und man nutzt dieses Tool jetzt aber, um zu sagen, die Tools, die in Deutschland ansässig sind oder die Tools, die in Deutschland operieren, die kann man dann sozusagen abfragen und kann sagen, hey, gib uns mal die Daten, wir haben da einen Verdacht. Oder auf welcher Basis fußt das überhaupt?
Genau, also warum ausgerechnet Bitcoin.de ist im Endeffekt die Frage, und Bitcoin.de ist halt prädestiniert. Es war früh dabei, es gab auf jeden Fall viele Anmeldungen dort, viel Traffic dort, gerade von Deutschen, also es ist sehr zielgerichtet und es ist eine in Deutschland regulierte Exchange seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, hier habe ich direkt Ansprechpartner, die sind über die BaFin reguliert, man kommt da relativ leicht an die Daten, und das ist bei anderen Börsen halt einfach deutlich schwieriger. Die haben zum Teil ihren Sitz im Ausland, da gibt es keine Ansprechpartner, die sind eventuell nicht reguliert. Und deswegen, also wer wäre ich beim Finanzamt noch? Ich hätte wahrscheinlich auch Bitcoin.de genommen. Ja. Genau.
Okay, aber jetzt das Auskunftsersuchen generell, also muss man da, kann man das jederzeit machen? Muss man da einen Verdacht haben? Oder also gibt's da, was ist so die Grundlage, um jetzt da anzuklopfen und zu sagen, so Bitcoin.de, jetzt ist mal wieder Zeit, ja, ihr kennt's ja schon und wir hätten gerne nochmal. Ja, also so einfach wird's ja wahrscheinlich nicht sein, oder?
Genau. Ja, das ist an sich schon ein längeres, komplexeres Verfahren. Es muss auch irgendwo ausgewogen sein, was ich gerade eben meinte, auch mit, man kann nicht hier alle Nutzer einfach unter Generalverdacht stellen.
Ja.
Wie das Verfahren jetzt aber genau funktioniert, da bin ich noch nicht so drin. Also das ist ein Thema, das macht in erster Linie Steuerfahndungen, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Aber da gibt's noch Abstriche und einen Prozess dazu. Ja. Kommen nicht einfach eines Tages und sagen, hier, USB-Stick, kopier mal drauf. Das hat schon einen formelleren Weg auch, ja.
Okay. Ja, vielleicht müssen wir da mal Stefanie Thien einladen, die Leiterin vom LBF in NRW. Dann
da bin ich auch mit dabei, ja. Sagt Bescheid, ja.
Ja, können wir machen. Ich frage es einfach mal an, mal sehen, was passiert. Ja, sehr gut. Und was genau wird denn dann von Bitcoin.de geliefert? Also ihr habt ja schon mal eine erste Auswertung gesehen. Was sind dann da die Daten gewesen? Und wie hat dann das Finanzamt die Möglichkeit, da auszuwerten? Du hast es auch schon mal kurz angerissen, aber wie hat das Finanzamt da die Möglichkeit, dann auszuwerten, okay, was gibt's da vielleicht für Datenverluste oder Unschärfen? Es ist ja, die Daten sind ja auch nicht alle 100% sauber. Was macht man dann damit genau?
Genau. Also, das sind jetzt auch interne Vorgänge. Das heißt, ich kann nur so ein bisschen aus meinem Erschadungsschatz mutmaßen auch. Ich gehe davon aus, die haben diese Listen verteilt und im Finanzamt wird als erster Schritt geschaut, ist hier was erklärt worden. Wenn hier was erklärt wurde, dann kann man so ein bisschen grob abgleichen, sind die Transaktionen, die wir jetzt da über Bitcoin.de erhalten haben, sind die in dieser Erklärung mit dabei. Wenn die Leute da irgendwelche Steuerreports oder auch Gutachten von Bikuna hingeschickt haben, wie sieht denn das aus? Das sind die Daten, die wir da als neu bekommen haben, liegen die schon vor. Wenn das verneint wird, dann kommt erst der nächste Schritt, dass man sagt, hey, was könnte denn da grob passiert sein? Und ich gehe davon aus, von dem, was ich jetzt bisher sehe, dass da keine genauen Gewinne hochgerechnet wurden. Ich vermute, da geht es so ein bisschen nach Priorität, Größe des Falls, was waren insgesamt so die Trading-Volumen, die da passiert sind. Und man schaut sich eigentlich nur noch diesen ersten Hop quasi raus aus Bitcoin.de an, auf diese Wallets drauf, weil es natürlich relativ easy sein könnte, du kaufst in 2016, 2015 10 Bitcoin, schiebst die einmal auf ein Hardware-Wallet und da liegen die jetzt seit zig Jahren rum, dann ist relativ schnell klar, okay, da ist jetzt auch steuermäßig nicht viel passiert, weil du hast ja die einjährige Haltefrist, ist ja alles steuerfrei, dann ist es relativ einfach. Wenn die sehen, okay, da gab es weitere Bewegungen, die wurden weitergeschoben, die kamen zurück und so weiter, oder ist es vielleicht auch schon auf der Exchange ersichtlich, dass da mehr passiert ist als nur kaufen und halten, also auch da könnt ihr schon sein, dass direkt innerhalb der Daten schon steuerpflichtige Vorgänge erkennbar sind, die vielleicht nicht erklärt wurden, dann kann man da natürlich schon sehr viel konkreter rangehen. Mhm. Was wir jetzt sehen im Vergleich zum vor 2 Jahren, da waren die Briefe noch relativ allgemein, so Verdacht auf Handel mit Kryptowährungen, haben da erste Anhaltspunkte, bitte melden. Jetzt kommt schon so, ja, sie haben da Daten erhalten, die haben sie ausgewertet, das sind die Auszahlungsadressen, die sie schon haben, die da mit ausgewertet werden, das dann auch die On-Chain-Adressen sind. Und genau, also man sieht, es professionalisiert sich auch von jetzt unserer Seite, die jetzt quasi nur auf Mandantenseite da die Vorgänge mitbekommen.
Weil das ist ja dann schon sehr relevant, dass man sich nicht nur anschaut, okay, was passiert auf Bitcoin.de, woher kam überhaupt das Geld oder die Assets, ja, wo sind sie hingegangen, was passiert dann dort mit, ja, also ich glaube schon, diese ganze On-Chain-Historie und den Gesamtblick auf den Fall zu haben, das wird auch was sein, das kann ich euch sagen, was in Zukunft noch viel, viel relevanter wird. Ihr gebt nur ein Wallet an und denkt so, ja, Smart Play, ja, ich bin hier der ganz Schlaue. Und am Ende sagt dann das Finanzamt, ja, okay, danke für die Wallet-Adresse. Wir gucken uns mal an, gibt's dort irgendwelche Transaktionen rechts und links des Weges, ja? Und wie sieht das Gesamtbild aus? So, und wenn ihr da dann nicht alles angebt, wird es auch so sein, dass es da zu Komplikationen und Nachfragen kommen wird. Ja, das ist, glaube ich, ganz klar. Und mit DAG 8 nächstes Jahr, Thema Auskunftsersuchen. Werner, gib uns da nochmal so ein bisschen Ausblick, was da höchstwahrscheinlich passieren könnte oder passieren wird.
Vielleicht kurz noch dazu, zu diesen Massendaten-Auskunftsersuchen als ersten Schritt. Nur weil ihr denkt, ihr habt kein Bitcoin.de genutzt. Es gibt auch, also man weiß in der Szene, da gibt's noch mehr, weit mehr, wie jetzt nur die Bitcoin.de Sachen. Das sind jetzt die, die wohl schon einigermaßen gut durch sind, wo wirklich Daten vorliegen. Aber ihr könnt davon ausgehen, ihr habt irgendeine Exchange, die in Deutschland reguliert ist. Und in Deutschland reguliert sind nun mal auch Exchanges wie Coinbase, Kraken, die man jetzt nicht unbedingt mit Deutschland verbindet, aber die haben einen Sitz in Deutschland oder innerhalb der EU und sind da auch reguliert. Und die haben auch solche Briefe vorliegen. Das ist nicht nur Bitcoin.de, sondern da wird noch mehr kommen. Das Ding ist im Hintergrund schon im Rollen. Ich bin mit Leuten im Austausch. Ich kann jetzt noch nichts Konkretes dazu sagen, aber da gibt es auf jeden Fall weit, weit mehr wie jetzt nur Bitcoin.de, die da angefragt wurden.
Ja.
Und aber auch das Thema wird nicht das Allerkrasseste sein, weil ab nächstes Jahr erwartet uns noch eine ganz andere Sache. Und du hast schon gesagt, das ist die DAG 8 und auch die CARF-Regulierung, das Crypto Asset Reporting Framework und die DAG Directors, blenden wir ein. genau, nicht weiter wichtig. Aber bei den Regulierungen geht es um die Regulierungen von sogenannten CASPs, Crypto Asset Service Provider. Und da gehören halt alle Exchanges dazu, da gehören Staking-Anbieter dazu. Im Endeffekt alles, was irgendwo Kryptos von euch verwaltet, wo ihr was mit euren Kryptos drauf machen könnt. Ausgenommen, sage ich jetzt mal, DeFi aktuell. Und diese Anbieter werden dazu verpflichtet, bestimmte Sachen zu reporten an ihr lokales Finanzamt, Finanzaufsichtsbehörde, was auch immer das im jeweiligen Land das ist. Und da muss man sagen, das wird eine Riesenwelle werden, weil auch hier tauschen die sich natürlich untereinander aus. Also selbst wenn du sagst, nee, ich habe wirklich nur diese und jene Börse, die definitiv nicht in Deutschland sitzt, verwendet, spätestens ab nächstes Jahr, wenn die irgendwo reguliert ist, wenn die sich irgendwo auf eine Lizenz beworben haben, musst du davon ausgehen, dass die irgendwann Daten liefern werden. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis dann die Daten wirklich ankommen. Aber zumindest ab Januar nächsten Jahres müssen die das reporten. Das wird dann auch rückwirkend zum 1.1. reported. Und die Daten werden auch zwischen den einzelnen Ländern dann ausgetauscht. Und hier reden wir wirklich von OECD-Ländern. Also mehr oder weniger die gesamte Welt. Das Abkommen hat jetzt auch noch nicht jeder unterschrieben, aber die größten Länder sind dabei. Ich weiß, USA ist auf jeden Fall mit dabei, China bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da kommt auf jeden Fall eine ganze Welle auf euch zu, was die Finanzämter zukünftig wissen werden. Mhm. Und da geht es dann wirklich drum auf Transaktionsbasis. Das heißt, jede einzelne Transaktion ist nachvollziehbar. Und spätestens da werden die Finanzämter auch in der Lage sein, nochmal detaillierter auch Gewinne nachrechnen oder schätzen zu können. Ja. Was man jetzt sagen kann, okay, wenn du nur die Daten von Bitcoin.de hast, ja, das ist wahrscheinlich überschaubar. Das ist eine Exchange. Mhm. Du brauchst ja eigentlich schon alle Daten von allen Exchanges und allen Wallets zusammen. Aber stell dir vor, du hast von quasi jeder Exchange die Daten plus die Ein- und Auszahlungsadressen. Ja. Viel bleibt dann nicht mehr. Da musst du schon extrem smart sein, um dann irgendwo in diesem ganzen Netz mit dabei zu sein, deine Daten. Ja. Und allein, wenn man sich mal überlegt, bei wie vielen Börsen man mittlerweile KYC gemacht hat, einen Ausweis hingeschickt hat, sich identifiziert hat, die Börsen fangen jetzt nach und nach auch an, die Steuer-IDs abzufragen, um die wirklich direkt 1:1 matchen zu können und dem Finanzamt hier die Daten noch leichter zu machen. Ja. Also man kann davon ausgehen, dass diese Auswertung in wahrscheinlich ein paar Jahren, und ich glaube, das sind gar nicht super viele Jahre, vielleicht sind es 5, wenn wir Glück haben, aber eher 2 oder 3, werden die sogar automatisiert abgleichen. Also die müssen gar nicht irgendein Bearbeiter, der dann Listen durchgeht von was haben wir reported, was haben wir über die Exchanges bekommen, stimmt es überein, sondern ich gehe davon aus, dass die relativ bald da ansetzen werden, um den Weg zu haben, vollautomatisch gesamte Transaktionsreports auszuwerten.
Ja, gehe ich auch stark von aus, dass das der Weg sein wird. Sind wir da schon? Aus meiner Sicht nicht.
Nein, ich würde auch sagen.
Genau.
Finanzamt da mal Zeit.
Genau.
Wir können ja mit Steuerstrafrecht bis zu 15 Jahre zurückgehen in ganz schlimmen Fällen. Ja, also genau. So 10 Jahre in normal schlimmen Fällen, aber in richtig schlimmen auch noch 15.
Ja, genau. Aber das ist so, dass es wird kommen. Sie werden auch da wieder die Daten erheben, werden gucken, wie sie es bestmöglich auswerten und automatisieren und harmonisieren können, ja, und dann wird man da auch für einen Blueprint schaffen, um effizienter zu sein, ja, weil alle Daten, die dann auf sie zurollen, ja, oder die sie abrufen können, ja, die werden sie auch nicht manuell verarbeiten können. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und ich denke, da passiert gerade schon im Hintergrund mit einigen Anbietern was jetzt so in der breiten Masse noch nicht verfügbar ist, ja, aber wo wir einfach aufgrund unserer Arbeit sehen, da bewegen sich viele, da machen sich viele zu Gedanken, und da wird es auf jeden Fall Lösungen früher oder später dafür geben. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Und da reiche ich nochmal nach an der Stelle. DAC 8 steht für die 8. Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit, Directive on Administrative Cooperation, ja, dafür steht DAC, und ist eine EU-Richtlinie zur Einführung von Meldepflichten für Kryptoassets und E-Gelddienste. Jetzt nochmal, das Ziel ist es, die Steuertransparenz zu erhöhen und Steuerhinterziehung bei digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen. Kryptodienstleister müssen ab 2026 Nutzer- und Transaktionsdaten an die Steuerbehörden melden, die dann EU-weit ausgetauscht werden. So, das ist das, was ich jetzt hier nochmal als kurzen, hier googelt der Host noch selbst, als kurzen Einwurf mit Hülle reinbringe. Ja.
Genau. Und also, DAC 8 ist eben von der EU und CARF, das Crypto Asset Reporting Framework, geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, ist von der OECD.
Mhm, genau, richtig. Danke für die Einordnung. Sehr gut. Also ich glaube, das bringt jetzt gerade schon mal so ein bisschen so die Einordnung, was passiert bei uns, was sind Einzelfälle, wie kommen Sie an die Daten, was machen Sie mit den Daten und wie ist der Outlook, wie geht's eigentlich weiter in den nächsten Jahren? Und ich glaube, ist man echt besser dran. Man bereitet einfach alles sauber vor, hält sich da sauber oder ist halt kreativ genug, um das irgendwie offshore zu machen, aber da sind die wenigsten und das wollen auch die wenigsten und man will in Ruhe schlafen können und nicht ständig irgendwie auf der Flucht vor der Steuerfahndung sein. Und meistens zeigt uns ja die Geschichte, dass es eh nach hinten losgeht, ja. Also irgendwann kriegen sie dich doch dran und deswegen lieber vorher gut arbeiten, sauber arbeiten und ruhig schlafen können. Das ist meine Devise dabei der Thematik. Genau. Aber lass uns nochmal den Fall durchgehen. Jetzt kommt ein Brief bei mir an zum Thema Bitcoin.de. Was mache ich dann? Was sind die Next Steps? Was sollte ich beachten?
Ruhe bewahren. Nicht in Panik verfallen. Nicht halbgare Sachen ans Finanzamt schicken. Mhm. Aber genau, wir können es mal so ein bisschen einsortieren. Also klar, das ist jetzt zum einen keine schöne Ausgangsbasis, wenn man schon so einen Brief vor sich liegen hat. Es gibt im Endeffekt aber auch zwei Varianten von diesem Brief. Eine ist, es wurde ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen sie eröffnet. Das ist die bösere Variante, den ich jetzt aber relativ selten schon gesehen habe. Die normale und auch noch so ein bisschen harmlosere Variante ist, es wurden Daten über Sie in diesem Sammelauskunftsersuchen bei Bitcoin.de erhalten. Bitte schicken Sie uns eine Auflistung all Ihrer Transaktionen und ermitteln Sie Ihre Gewinne. Mhm. Genau, das ist das normale Schreiben. Und da, also zum einen, man muss dieses Schreiben ernst nehmen, einfach zu sagen, ich ignoriere das mal, eher nicht so gut. Man ist hier zur Antwort verpflichtet. Mhm. Man sollte schnell reagieren, man sollte die Fristen wahren, die da drin steht. Da steht dann auch meistens drin bis zum so und so vielten. Die sind auch meistens relativ kurz gehalten. Also wir hatten jetzt viele, die waren, ich glaube, so 3 Wochen, 4 Wochen maximal. Da kann man sich aber auf jeden Fall mal melden, sagen, man ist dran, man braucht einfach noch ein bisschen länger. Man sollte die Frist aber nicht einfach durch Nichtstun komplett verstreichen lassen. Also sagen wir mindestens eine Kontaktaufnahme. Mhm. Nächster Schritt, Bestandsaufnahme, Dokumentation. Was habe ich denn bereits? Habe ich vielleicht eh schon mir irgendeinen Account eingerichtet? Habe ich schon mein Cointracking, der perfekt vorbereitet ist und ich kann mir hier einfach die Gewinnermittlung ziehen? Alles easy. Ansonsten geht's halt jetzt los, mal alle Wallets sammeln, alle Börsen sammeln, alle On-Chain-Adressen sammeln, Kontoauszüge, E-Mails, Trade-Historie etc., alles, was es da so irgendwie gibt, sammeln. Dann eben am besten auch mit einem Tool auswerten, dann die Steuerberechnungen machen, also das macht ja meistens das Tool dann eh für dich. Ja. Und dann aber auch eine strukturierte, sorgfältige Antwort an das Finanzamt vorbereiten. Und auch da sollte man darauf achten, wenn man jetzt wirklich feststellt, so, oh, man dachte vielleicht bisher, da kommen noch gar nichts an Steuern raus, vielleicht ist man irgendeinem der üblichen Steuermythen auf den Leim gegangen und wusste nicht, dass Krypto zu Krypto auch steuerpflichtig ist. Oder erst, da gibt es ja einiges, was auch in den vergangenen Jahren noch nicht so bekannt war, was man wirklich falsch verstehen konnte. Mhm. Genau, deswegen, falls da jetzt tatsächlich mehr rauskommt, sucht euch einen Steuerberater, sucht euch einen Anwalt, die unterstützen euch, die begleiten euch dadurch, weil gegebenenfalls müsst ihr jetzt eine Selbstanzeige machen. Und die Selbstanzeige, das ist ein relativ kritisches Instrument. Das darf man zum einen nur einmal machen. Und es ist in sich relativ komplex, wie man sowas macht und wie man sowas richtig macht. Das heißt, das willst du eigentlich niemals selber machen. Ja. Wenn es jetzt nur darum geht zu zeigen, so hey, ich habe eigentlich keine Gewinne gemacht oder keine steuerpflichtigen Gewinne gemacht, weil alles über der Jahresfrist war. Mhm. Ja, dann schickt die Sachen hin. Oder auch, weil die Gewinne unter 1.000 Euro waren. Die Grenze gibt es ja auch nochmal. Dann ist das Ganze relativ unproblematisch. Dann muss der Sachverhalt natürlich geklärt werden. Auch hier kann natürlich ein Steuerberater helfen, gerade wenn man schon einen hat, der damit unterstützt. Genau. Sollte es der Weg der Selbstanzeige sein, dann unbedingt mit jemandem, der das schon mal gemacht hat, da zusammenarbeiten und auch versuchen, das möglichst professionell darzustellen. Und ja, deswegen, da haben wir jetzt auch gerade sehr, sehr viele Anfragen zu dem Thema, weil eben gerade das Thema zum einen Zeitdruck schwierig ist. Also wer hat jetzt schon Zeit, sich 2 Wochen Urlaub zu nehmen, nur um sich um seine Daten zu kümmern? Mhm. Genau sowas können wir halt übernehmen. Wir haben jetzt die Ressourcen, um hier solche Aufbereitungen für unsere Kunden zu erledigen. Wir haben die Kontakte, wie macht man eine richtige Selbstanzeige? Wir wissen, auf was man aufpassen muss, wenn man so eine Selbstanzeige macht, wie man das am besten darstellt, wie ausführlich man die ganzen Daten darstellt und so weiter. Mhm.
Was würde aus deiner Sicht passieren, wenn man jetzt auf diesen Brief, auf diese nicht so schlimme Variante des Briefes erstmal nicht reagiert und die Frist verfallen lässt?
Ja, da kommt jetzt bestimmt eine Erinnerung. Das wird es nach außen erstmal nicht so schlimm ausschauen. Aber es besteht halt die Gefahr, dass irgendwann die Möglichkeit dann doch kommt, dass ein Strafverfahren gegen dich eingeleitet wird. Mhm. Und dann fällt diese Möglichkeit der strafbefreienden Selbstanzeige weg. Mhm. Und dieses Mittel nicht anzuwenden. Ja. Also es wird auf jeden Fall die Nachzahlungen der Steuer kommen auf dich zu, Versteigerungszuschläge kommen auf dich zu. Und wenn jetzt auch noch Steuerstrafen auf dich zukommen, es summiert sich, es wird richtig teuer. Und die werden zum Teil auch nochmal verzinst. Mhm. Also auch hier, wer jetzt irgendwie für 10 Jahre nur 10.000 Euro Strafe bekommt und darauf aber dann auch noch Zinsen zahlen muss, da kommt einiges zusammen.
Ja.
Und auch nicht vergessen, die schwere Steuerhinterziehung, die ist gar nicht so hoch. Da geht es in Deutschland los bei 50.000 Euro hinterzogener Steuern über den Gesamtfall, also über alle Jahre summiert. Mhm. Und ab dann sprechen wir von möglichen Haftstrafen. Also dann richtig unangenehm, sage ich jetzt mal.
Wurde das angepasst? Ich hatte mal irgendwie viel mehr im Hinterkopf tatsächlich.
Da gab es mehrere Anpassungen.
Ja.
Also eine große Reform von dem ganzen Themengebiet gab es nach Uli Hoeneß.
Ja.
Aber die wurde jetzt auch die letzten Jahre, wurden die immer strenger und die Fristen wurden länger. Früher war auch so, nach 10 Jahren ist Cut, danach geht gar nichts. Mittlerweile wurde die noch mehr aufgeweicht. Unter gewissen Bedingungen kann man sogar 15 Jahre zurückgehen. Und
okay, krass.
Ja, je nachdem, wie viel Aufwand man da reingesteckt hat, seine Kryptos nicht zu versteuern, kommt man in diese Argumentation auch rein, dass man wirklich sagt, okay, auch 15 Jahre zurückgehen wäre theoretisch fürs Finanzamt möglich.
Ja, okay, krass. Weil 50.000 war mir tatsächlich gar nicht mehr so bewusst. Ich hatte mal irgendwie eine Mio im Hinterkopf, aber okay. Ja, aber gut, mal ein kleines Fresh-Up dazu haben, okay. Ja, krass. Weil das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, das erreicht jeder schnell, aber das ist ja schon schneller erreicht als die Million, die ich im Kopf hatte.
Ja, 50.000 und gerade an Gewinnen, Verluste sind eventuell gar nicht mehr abziehbar, weil man in so einem speziellen Verfahren, weil man es entweder nicht realisiert hat oder auch, weil je nach Abgabenordnung diese Erklärungen dann nicht mehr geändert werden können oder solche Sachen, dass quasi nur die Gewinne erzählen und die Verluste nicht mehr. Also auch da gibt es so Fallkonstellationen, die fies sind. Also du machst irgendwie in 17 50.000 Gewinn und in 18 50.000 Verlust, bist jetzt aber trotzdem in der schweren Steuerhinterziehung, obwohl hättest du beide Erklärungen einfach damals pünktlich gemacht, hättest du sogar gegeneinander rechnen können und abziehen können und geht auch, aber auch da kommt es ein bisschen auf den Einzelfall drauf an, wurden die Erklärungen gemacht, wurde was dazu gesagt, wurde gar nichts gesagt etc. Also es ist nicht so ganz einfach. Wir sind dann in einem relativ komplexen Bereich des Steuerrechts.
Ja, krass. Okay, also das sind so aus meiner Sicht so die Themen, die zu dem aktuellen Fall relevant sind. Wir lernen Selbstanzeige schon 50.000 Euro und wie gesagt nur one shot. Du hast noch einmal die Möglichkeit, das richtig zu machen und da ist es auch so, habe ich zumindest noch im Hinterkopf, aber korrigiere mich da gerne auch, wenn ich das nur um ein paar Euro falsch angebe und hinterher kommt raus, ist es höher, dann ist die Selbstanzeige schon gar nicht mehr gültig. Ist das richtig?
Genau, da gibt's so Sachen, dass die komplett und vollständig und zum Teil müssen die dann auch gleich gezahlt werden, erklärt werden. Deswegen macht jeder gute Berater, der schätzt dann da einfach noch mit 10% obendrauf oder je nachdem, wie viel Unklarheit da drin ist. Weil wenn das Finanzamt irgendwo ankommt und sagt so, nee, du kannst ja die Gebühren doch nicht abziehen oder das, dass dann plötzlich mehr rauskommt und dann plötzlich die Selbstanzeige unwirksam wird und das will man halt auch auf gar keinen Fall.
Ja.
Also auch da, das ist was, so diese Schritte, die ich meinte, bei denen man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss und die man auf keinen Fall jetzt auch selber machen sollte. Das ist jetzt, was man irgendwie aus dem Handgelenk schüttelt oder sich mit ChatGPT zusammen googelt.
Ja.
Sondern da ist wirklich ein Experte gefragt. Es sind auch nicht mehr wir an der Stelle dann. Also da arbeiten wir mit einigen zusammen, die auf das Thema Steuerstrafrecht bei Krypto spezialisiert sind, die dann eben auch sehr, sehr häufig genau diese Punkte machen und dann auch die Argumentationen haben, warum man bei Krypto jetzt eben keinen so strengen Rahmen anlegen darf wie bei anderen Themen, weil es eben neues Phänomen. Wir haben erst seit 2021 überhaupt mal eine BMF-Klarstellung dazu. Wir haben erst seit kurzem erstmal ein BFH-Urteil dazu vom
um da überhaupt mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu klären. Deswegen haben wir jetzt nicht aus Stand jetzt, wo man sagt, ist doch alles ganz klar und natürlich ist das steuerpflichtig, jemanden, der 2015 oder gar 2013 Gewinne damit gemacht hat, zu sagen so, hey, das hättest du aber damals als Privatperson auf jeden Fall schon wissen müssen, wenn selbst die Behörden und das Finanzministerium sich irgendwie bis 21 Zeit gelassen haben.
Ja, spannend. Also das ist, ja genau, diese, das sind dann so Details und so Fallstricke, da ist es dann, glaube ich, schon, gerade wenn die Summen größer sind, auf jeden Fall ratsam, Steuerberater als auch Anwalt dazu zu ziehen, um halt gerade solche Sachen dann auch klarzustellen und zu gucken, wie ist dann die Verteidigungsstrategie dahinter. Ja, mega spannend, mega komplex und ich kann nur jedem raten, der da größere Themen und Summen hat, macht es nicht alleine, kümmert euch drum und geht die Sache jetzt wirklich proaktiv an, weil sonst kann es halt echt blöd ausgehen und wir kennen auch Fälle, ne, Werner, wo Leute denken, sie könnten es selber machen oder dergleichen. Ja, also schaut da, dass ihr euch wirklich Unterstützung holt, weil ich glaube, da wollt ihr nicht auf Lücke spielen, ja. Wenn es dann nämlich nicht klappt, dann ja, geht das nicht so schön aus für euch. Okay, aber jetzt hier genug Fear geschürt. Also es gibt, so, glaube ich, arme Leute, die da ihren Job richtig, richtig gut machen und das echt sauber machen, muss man ja auch sagen. Sieht mir auch an den Nutzerzahlen der ganzen, sagen wir mal, Tool-Anbieter da draußen, dass es auch die letzten Jahre wahnsinnig gestiegen ist. Also von daher gibt es, glaube ich, echt einen großen Teil, der sich damit sehr, sehr gut auseinandersetzt. Aber für all diejenigen, die das noch nicht tun, sind wir immer wieder gerne da. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit der Umsetzung vor allem von DAC 8. Das eine ist ja, es gibt dann eine Regulierung oder ein Gesetz oder was auch immer dazu. Und auf der anderen Seite, wie wird es dann umgesetzt praktisch und wie lange dauert das, ja, bis da überhaupt was passiert? Das wird spannend sein, das einfach zu sehen, wie sich das entwickelt. Und ich glaube auch, dass es nicht sofort alle ready sind, ja, aber Stück für Stück. Und du sagst, die Zeit spielt eher dann für Vater Staat als andersherum. Und von daher können sie sich natürlich noch die Zeit so ein Stück weit rausnehmen. Ja, aber es wird Veränderungen geben, die sind, glaube ich, schon sehr, sehr relevant. Und vielen Dank erstmal, Werner, für deine Einordnung hier. Wir packen alle Links zu euren, also wie man euch kontaktieren kann von Pekuna, in die Shownotes wieder. Und ja, willst du noch letzte Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten in der Sache?
Wenn ihr den Brief bekommen habt, meldet euch bei uns. Wir werden nicht die Einzigen. Es ist auch keine Schande. Wir können da weiterhelfen und zumindest das ganze Datenthema für euch aufräumen und dann auch bei dem Prozess da unterstützen.
Für all diejenigen, die uns hören, aber noch nicht abonniert haben, abonniert uns, bewertet uns, lasst uns einen Kommentar da und wir freuen uns, ja, auf nächste Woche und auf die erste Folge Crypto Nerds Uncut. Lasst uns gerne mal wissen, wie ihr es findet. Und an der Stelle, Werner, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal das Thema mit uns zu sortieren. Und ich bin gespannt aufs nächste Update mit dir.
Gerne.
Freu mich. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.